Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich Dr. Richard von Reh, niedergelassener Orthopäde und Belegarzt in Hannover. Hallo, Herr Dr. von Reh.
Ja, schönen guten Tag, Herr Gerloff. Danke für die Einladung zum Podcast.
Ja, gerne. Herr Dr. von Reh, vielleicht als allererstes, wollen Sie kurz etwas zu Ihrer Praxis und zu Ihrer belegärztlichen Tätigkeit erzählen, so ein bisschen zur Einordnung für unsere Hörer?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Ende 50 und habe mich vor 23 Jahren niedergelassen, hier in Hannover in der Innenstadt. Sitze ganz zentral direkt hinter der Oper und arbeite seitdem ich hier bin in der Belegklinik, in der Sophienklinik. Habe also den großen Vorteil, dass ich die Patienten, die ich hier sehe in der Praxis, selbst dann auch versorgen kann, sei es konservativ oder operativ in der Klinik und sie dann auch hier danach weiter betreuen kann. Ich mache bei den Patienten auch regelmäßig selbst Visite und habe das Feedback bekommen, dass das ein sehr schönes System ist. Das ist im Grunde auch die Zusammenfassung des Belegarzt-Systems im Endeffekt. Mhm. Das ist auch die Vorteilhaftigkeit, dass wir sehr persönlich die Patienten betreuen können. Zudem bin ich seit etwa der Zeit auch aktiv berufspolitisch für dieses eben schöne System, weil wir schon sehr früh Gegenwind bekamen politisch und ich mich bemüßigt fühlte, da doch irgendwie auch mit für die Erhaltung dieses schönen Versorgungssystems zu kämpfen. Und genau, bin jetzt auch im Vorstand des Bundesverbandes der Belegärzte, weswegen Sie mich angesprochen haben.
Ja, so ist es. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Liebe Zuhörer, Sie können sich schon denken, es ist einmal mehr die Ambulantisierung und die Umsetzung der Hybrid-DRG-Verordnung in der Praxis. Herr Dr. von Reh, haben Sie denn bereits eine Operation nach Hybrid-DRG abgerechnet? Es gibt da ja auch durchaus eine orthopädische Indikation.
Ja, derzeit ist es sogar recht orthopädielastig. Es ist jetzt einer von den fünf Bereichen, der mit Hybrid-DRGs ausgestattet ist. Und ja, wir haben schon einige OPs dieser Art gemacht. Abgerechnet haben wir sie aus einem bestimmten Grunde noch nicht, weil wir intern noch nicht so richtig geregelt haben, wer rechnet ab und zu welchen Konditionen. Und da sind wir auch schon in medias res, weil das ist nämlich ein großes Problem der Hybrid-DRG.
Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht als allererstes, wir sind ja jetzt schon im März ein bisschen fortgeschritten. Der Katalog der Hybrid-DRG, haben Sie ja jetzt gerade gesagt, da gibt es ja einige Indikationen auch für Orthopäden. Der soll ja zum 31. März nach Verhandlungen zwischen Deutscher Krankenhausgesellschaft, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und GKV-Spitzenverband erweitert werden. Erwarten Sie, dass da in den kommenden Wochen weißer Rauch aufsteigt oder wird der Ball da wieder ins Feld des Bundesgesundheitsministeriums gespielt?
Ja, ich habe den Eindruck, dass die Hybrid-DRG noch nicht wirklich angekommen ist. Es sind weiterhin Probleme mit der Abrechnung. So richtig sind die Kostenträger auch nicht darauf vorbereitet. Es gibt einige Dienstleister, die ja eine Art zu Fuß- und per Papierabrechnung gewährleisten können, aber das Ganze läuft noch überhaupt nicht rund. Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, dass ab 1.4. der große Katalog mit 65 neuen DRGs dann auch tatsächlich in Kraft tritt. Nach dem, was ich so zwischen den Zeilen gehört habe, ist das eher für nächstes Jahr angedacht. Und ich glaube, da tut die Politik auch gut daran, das jetzt nicht auch noch rüber zu stülpen, weil momentan schwimmen alle doch sehr in der Umsetzung.
Also 65 haben Sie gesagt, das ist im Moment so in der Planung, aber tatsächlich für den 1. Januar, glaube ich, nicht? Man entscheidet das jetzt, wenn man es denn entscheidet, das wird sich ja zeigen. Und dann muss es irgendwie noch im Institut für die Krankenhausbewertung, da muss es ja dann noch irgendwie kalkuliert werden und dann kommt es zum 1. Januar dann in die Umsetzung. So hatte ich vorher gehört, dass es geplant ist. Ist das so?
Genau, ja. Ich unterstelle mal, dass es nicht unbedingt einen strikten Plan gibt, weil, glaube ich, auch beim BMG angekommen ist, dass das Ganze noch nicht so richtig fliegt. Von daher weiß ich nicht, ob es jetzt so ein wirklich einen Plan gibt. Bei uns kommt es zumindest so nicht an und wir haben ja die Ohren schon an den entsprechenden Stellen. Ich glaube, man schaut jetzt erstmal, wie hebt denn überhaupt die erste sozusagen der Kickoff der Hybrid-DRG ab. Aber es ist ja so, dass in dem Vorentwurf, der Ende September kam, aus dem BMG released wurde, eine Verordnung erlassen wurde, in der dann eben auch schon dieses erweiterte Programm, also mit den genannten 65 zusätzlichen DRG nach den 12 DRGs, die erst jetzt eben ab 1.1. in Kraft getreten waren, dass diese dort vorgestellt wurden.
Ja, stimmt.
Ja, und man hat dann aber als eben zum 1.1. dann dieses endgültige Gesetz veröffentlicht wurde, gesehen, dass da ja ganz viel gestrichen wurde. Es gab auch nicht mehr diesen Anhang, den erweiterten Anhang nach meiner Kenntnis. Ich habe das hier gerade auch vor mir aufgemacht. Also es gibt die praktisch eingeführten Hybrid-DRGs, nicht die noch kommen sollen. Und das ganze Gesetz ist ja auf 9 Zeilen geschrumpft und viele Dinge, die etwas Regelung reingebracht hätten, sind daraus verschwunden. So dass das auch ein Grund ist, warum wir teilweise wirklich schwimmen.
12 Hybrid-DRG bisher, 244 OPS-Codes. Wie bewerten Sie da diesen ersten Aufschlag, der da dann ja kurz vor Weihnachten beschlossen bzw. in Kraft getreten ist, dann zum 1. Januar?
Naja, ich kann nur für die orthopädischen Leistungen oder zumindest auch mit für die orthopädischen Leistungen und da relativ fundiert sprechen. Dann kann ich sagen, dass das einfach falsch gestrickt wurde, denn es ist so, dass ganz viele Schwierigkeitsgrade zusammengefasst wurden jetzt in einen Geldbetrag. Also es geht ja um etwa 909 Euro, die dann der Abrechner bekommen soll für diese verschiedenen Eingriffe im orthopädischen Bereich. Und diese verschiedenen Eingriffe sind von Mini-Eingriff an einem Zeh bis relativ komplexe Umstellung oder Naht der Achillessehne oder solche Dinge, die durchaus zeitintensiv sind, die einen deutlich höheren Schwierigkeitsgrad haben. Und da ist ein ganz beträchtlicher Webfehler, weil man eben das nicht so über einen Kamm scheren darf. Nicht? Dann gibt es OPs, die sind sehr lukrativ, macht man in wenigen Minuten und bekommt den gleichen Betrag wie eine OP, an der man über eine Stunde arbeitet und dann am Ende auch nicht mehr Ertrag in der Tasche hat. Und das ist ein Problem, das gut, ich möchte Sie jetzt aber auch nicht mit den weiteren Problemen belasten.
Ja, wir kommen da vielleicht auch noch zu. Aber wir haben auch Sie haben es ja eben schon angedeutet, sind ja viele, viele, viele Fäden, die man da eigentlich aufnehmen kann in diesem Bereich. Sie hatten ja schon angedeutet, das mit der Abrechnung ist ein bisschen schwierig. Also ich hatte auch so ein bisschen in den ersten 2 Monaten jetzt 2024 so einen Eindruck von Ratlosigkeit bei der KBV und auch bei den, teilweise auch bei den Berufsverbänden. Denn ich meine, theoretisch können ja Kliniken oder Ärztinnen und Ärzte entweder selbst oder über einen Abrechnungsdienstleister oder über die eigene KV mit den Krankenkassen abrechnen. Allerdings hörte ich dann über den BDB, dass die KBV angedeutet hatte, sie brauche 2 Jahre, bis das dann umsetzbar ist.
Genau, da sprechen Sie nämlich das nächste große Problem an. Die Hybrid-DRG ist so angelegt, dass die Politik gesagt hat, es gibt im Grunde mehrere Beteiligte, die bitte aus diesem Betrag sich bedienen sollen. Aber es kann nur einen geben, der tatsächlich abrechnet. Und dieser muss dann im Vorfeld natürlich festgelegt werden. Und da fängt das Problem schon an, nicht? Denn natürlich sagt der Leistungserbringer, Operateur, ja, ich will das abrechnen. Natürlich sagt der Anästhesist, ja, Moment, ne, das ist hier mein Zentrum, mein OP-Zentrum womöglich, das bleibt bei mir, nicht? Und in der Belegklinik ist dann nochmal eine andere Situation, da ist noch ein dritter Player, nämlich die Klinikleitung, die dann auch sagen kann, ja, Moment, wir haben doch bislang auch immer alles abgerechnet, warum? Nicht so. Und tatsächlich muss man erstmal Grundsätzliches klären. Und dann, wenn man das geregelt hat, kommt man zu dem Problem, wie verteilt man denn nun das Geld? Nicht? Denn da gibt es ja nun auch Diskussionen. Nicht? Ja, man könnte sich anhand des EBM irgendwie orientieren, aber da Sie jetzt auch hier verschiedene Kategorien innerhalb einer DRG, also Schwierigkeitsgrade drin haben, es ist auch nicht so einfach, mit irgendeinem Schlüssel zu verteilen, auch der sich dann ändert in der EBM-Kategorie. Also sehr komplexes Feld und das ist auch, denke ich, der Grund, warum eben momentan noch nicht im großen Stil abgerechnet wird. Und ja, die KBV hat angedeutet, dass sie zum 01.01.2025 ein System zur Verfügung stellt. Der Spitzenverband der Fachärzte, der SPIFA, hat jetzt gerade diese Woche rumgeschickt, dass Sanaki, das ist ja deren wirtschaftlicher Arm, auch diese Abrechnung machen kann und das ab sofort anbietet. Es gibt noch andere Leistungsanbieter oder Dienstleister, die das anbieten und in diesem Bereich bewegen wir uns gerade.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Nun hat die KBV sich tatsächlich mit den Krankenkassen auf ein Abrechnungsprozedere geeinigt. Das soll zum 1. Januar 2025 aktiv geschaltet werden. Allerdings gibt es auch für die Zeit vorher schon eine Übergangsregelung mit der Abrechnung über Pseudoziffern, wie über EBM. Für jede Pseudoziffer eine Hybrid-DRG, beziehungsweise umgekehrt für jede Hybrid-DRG eine Pseudoziffer. Was ändert sich für Sie durch diese Einigung?
Im belegärztlichen Setting haben wir ja die Situation, dass es drei Player gibt, die eine Abrechnung machen können. Das eine ist die Klinik, dann auch der Anästhesist oder dann natürlich und auch sicherlich in erster Linie der Belegarzt selbst und der Operateur selbst. Das heißt, hier ist es für die Ärzte deutlich einfacher geworden, denn sie können im Grunde ihr gewohntes System mit der Quartalsabrechnung weiter fortführen, müssen Ziffern eintippen und können dann ganz einfach die Hybrid-DRG auch in ihre Quartalsabrechnung integrieren. Die Belegkrankenhäuser sind aus der Abrechnung über die KV allerdings gemäß der Einigung der KV mit den GKV-Spitzenverbänden ausgeschlossen.
Wie kommt man eigentlich theoretisch von einem OPS-Code, da hatten wir ja gerade eben festgestellt, 244 OPS-Codes sind verzeichnet. Wie kommt man da zu einer dieser 12 Hybrid-DRG? Da gibt es ja diesen DRG-Grouper, aber so ganz einfach ist das ja wohl nicht. Wenn ich den OPS-Code habe, habe ich noch nicht den richtigen Code, um das dann zu übertragen. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen?
Das ist eine Systematik. Bei den Orthopäden, bei den orthopädischen OPSen, kommt man am Ende zu zwei verschiedenen Hybrid-DRGs. Also sind dann nur zwei. Ne? Die eine ist etwas durch komplexe, also bei Kindern oder eben bei Rheuma und so weiter, dadurch erschwert. Aber im Grunde geht es da im Wesentlichen um eine Hybrid-DRG, die all diese OPSen auslösen, wenn man sie in den Grouper eintippt. Also so einfach ist das. Nicht? Bei den Urologen gibt es, ich glaube, drei Hybrid-DRGs, in die man automatisch reinkommt, wenn man ein OPS eintippt in den Grouper. Bei den Proktologen ist es, glaube ich, nur ein Moment und so weiter und so fort. Also das so simpel ist das eigentlich.
Haben Vertragsärzte diesen Grouper denn überhaupt in der Software drin?
Nee, noch nicht. Und das ist natürlich ein großer Kritikpunkt, deshalb der Schrei nach der KBV, die sonst ja eigentlich unser Abrechnungsorgan ist. Und damit sind wir natürlich schon etwas gehandicapt, können aber dieses Handicap ausgleichen dadurch, dass wir uns einen anderen Dienstleister einstellen, der dann diese Abrechnung macht, was ja auch durchaus in der integrierten Versorgung und in solchen Modellen ja auch nicht unüblich ist. Ne?
Dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen Schritt zurück und gucken uns jetzt Ihre belegärztliche Tätigkeit an. Sie sind ja im Grunde genommen schon genau an dieser Schnittstelle ambulant-stationär, die jetzt durch diese diesen Paragraphen 115f, um das mal formal zu sagen, also durch die Hybrid-DRG, dann auch besetzt werden soll. Was sagen Sie als Belegarzt zu Hybrid-DRG? Sie können ja ambulant, Sie können stationär operieren, Sie können den OP des Belegkrankenhauses ja wahrscheinlich auch für ambulante Operationen benutzen. Also Sie sind ja da eigentlich mittendrin sowieso. Und wie bewerten Sie da diese Hybrid-DRG als neue Abrechnungsform?
Ja, also rein von der Konstruktion dieser Hybrid-DRG sind wir als Belegklinikerinnen und Belegärzte tatsächlich prädestiniert, sie auch tatsächlich umzusetzen. Also da sind wir uns auch einig, dass es an sich eine Reform ist, die, naja, ich übertreibe, wenn ich sage, für uns gemacht wurde, aber zumindest auf jeden Fall nicht konträr ist zu unserer Arbeit. Ganz im Gegenteil, wie Sie schon sagen, wir haben schmalere Strukturen, wir haben keine Riesenhäuser mit Riesenkomplex-OPs etc. Wir können schon auch dann besser reagieren auf so eine Strukturanforderung, ambulant zu operieren, neben dem stationären OP, als andere Häuser. Darüber sind wir uns eigentlich alle einig und unser Verband besteht ja nun auch zusätzlich nicht nur aus Ärzten, sondern auch zusätzlich aus einer Krankenhaussektion und da sprechen wir eigentlich die gleiche Sprache, dass wir sagen, ja, wir können das umsetzen, wir sind diejenigen, die es wahrscheinlich am besten können.
Dann nochmal ganz blöd gefragt für die Nicht-Experten unter unseren Zuhörern, bei manchen Operationen können Sie sich ja eigentlich sogar aussuchen, über welches System Sie am Ende gehen, AOP-Katalog und dann EBM. Stationäre Aufnahme, gut, das sind die schweren Fälle dann. Das wird ja dann auch über die Erschwernisdokumentation, kann man das ja machen. Oder eben auch Hybrid-DRG. Wie wird bei einer solchen Konstellation Willkür verhindert? Also die Krankenkassen haben ja immer befürchtet, das System könnte ausgenutzt werden, dass man immer das Optimale dann nimmt zum Abrechnen.
Naja. Aber das genau ist ein großes weiteres Problem, denn in der ersten Verordnung oder dem Verordnungsentwurf aus dem Herbst letzten Jahres war eben diese Option explizit genannt. Man dürfe auch parallel EBM-Abrechnung machen. Dieser Beisatz ist verschwunden in der aktuellen Version und es ist dadurch zu einer großen Diskussion gekommen. Tja, darf man denn noch parallel EBM abrechnen oder nicht? Der Herr Gassen von der KBV ist der festen Überzeugung, dass man darf. Andere sehen das deutlich rigider. Es gibt auch Texte, die man so auslegen kann, dass man es nicht darf. Aber wir wissen es im Endeffekt nicht. Wir persönlich machen sporadisch Hybrid-DRGs im Moment. Natürlich nicht den gesamten Katalog. Es gibt da noch so einen anderen Punkt, der auch unterschiedlich gewertet wird. Kombinationseingriffe. Mehrfacheingriffe sind nach meiner Lesart und auch nach der Lesart anderer Experten nicht mit in der Hybrid-DRG mit umfasst. Und man muss wissen, als Fußchirurg machen Sie meistens Kombinationseingriffe. Wir korrigieren selten an einer Stelle, wir korrigieren meistens an zwei, drei Stellen. Und damit fällt schon ein Großteil dieser Eingriffe eigentlich da nicht mehr mit rein. Also das sind alles so Dinge, die wir momentan bewegen, wo aber auch keiner weiß, wo ist die Wahrheit.
Die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte im Belegarztwesen hat ja in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter abgenommen. Vielleicht nochmal auch für den Hintergrund, woran liegt das eigentlich?
Das liegt daran, dass dieses Jahr an sich wirklich ressourcensparende, kostengünstige System, das auch den Kostenträgern definitiv, vergleicht man gleiche Eingriffe, wirklich Geld spart, immer wieder durch Parallelstrukturen belastet wurde. Man denke an das 2013 in Kraft getretene Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, in dem eben diese Möglichkeit für den Vertragsarzt eingeräumt wurde, dass er angestellt sein darf, bis zu 13 Stunden in der Woche in einem Krankenhaus. Das hat damals Tür und Tor geöffnet für horrende Honorare an solche Vertragsärzte, die dann ihre Patienten dann dort reinbrachten. Das war parallel eigentlich auch zu Honorararztstrukturen, das war noch ein anderes System, oder Konsiliararztstrukturen. Viele dieser Strukturen haben sich aber jetzt dadurch erledigt, dass eben Sozialversicherungspflicht
postuliert wurde, dass eben rechtlich viele Hürden dann doch gesehen wurden. Aber das sind Strukturen, die wesentlich lukrativer waren. Manche Belegärzte sind dann einfach aus dem System raus und haben gesagt, ich mach dann lieber, lass mich da anstellen, da habe ich doch viel mehr von. Und also es wurde tatsächlich wirtschaftlich unverständlicherweise aus unserer Sicht sehr gechallenged. Und das gehörte dann schon auch ein bisschen Idealismus mit dazu und entsprechende Strukturen, dass man dann diesem System treu geblieben ist. Aber es hat in den letzten Jahren im Endeffekt gewonnen. Es wird auch wahrscheinlich im Zuge der Hybrid-DRG etwas gewinnen, sodass ich da eigentlich positiv bin.
Mhm. Wäre denn der vom SPIFA geforderte Vertragsarzt im Krankenhaus, der ja zwischen den Welten agieren soll, nicht eigentlich dasselbe wie ein Belegarzt? Braucht man da tatsächlich nochmal was Neues?
Naja, dieser Begriff Vertragsarzt im Krankenhaus kommt ja sowohl vom SPIFA als auch etwas über die KBV, aber auch mitentwickelt auch von uns. Also wir suchen ja schon länger auch einen etwas anderen, etwas schmissigeren Namen für das, was wir tun, weil der Begriff Belegarzt ist irgendwie mit so einer Patina belegt, würde ich das mal sagen, dass viele sich da nichts drunter vorstellen können. Der Vertragsarzt in der stationären Versorgung, der ist irgendwie so ein bisschen plastischer. Aber im Endeffekt arbeiten wir an diesen Konzepten auch mit. Wir sind ja auch Mitglied im SPIFA als Bundesverband der Belegärzte, dass das jetzt nicht verschiedene Dinge sind, sondern ein anderer Name für das Gleiche.
Ah ja, okay. Ja. Die Anästhesisten bzw. deren Berufsverband haben vor kurzem vor innerärztlichen Verteilungskämpfen bei der Umsetzung der Hybrid-DRG gewarnt. Der Verband hat daraus sogar die Konsequenz gezogen, aus dem SPIFA, dem Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, auszutreten zum Jahresende. Tatsächlich ist ja die Aufteilung der Hybrid-DRG, Sie haben es eben schon erwähnt, im Team der Ärztinnen und Ärzte, die beteiligt sind, überhaupt nicht festgelegt. Da gibt es ja jetzt erste Vereinbarungen. Ich glaube, zwischen Anästhesisten und Chirurgen ist da was passiert. Wie sehen Sie diesen Schritt der Anästhesisten? Wird da gerade durch die Hybrid-DRG das innerärztliche Klima vergiftet?
Die Gefahr besteht, wobei, so wie ich das verfolgt habe und die Begründung des Anästhesieverbandes gelesen habe, ist es eher so, dass man insgesamt nicht so zufrieden war mit der Vertretung durch den SPIFA und man deshalb aus dem SPIFA ausgetreten ist. Das hat jetzt, glaube ich, weniger mit der Hybrid-DRG direkt zu tun. Ah, ja. Das Problem der Aufteilung hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Ja, es gibt vom BDC, also Bundesverband der Chirurgen, hat einen Vorschlag gemacht, dass eben eine 40-60 Verteilung erfolgen kann, abhängig davon, wer eben den Hut auf hat, beziehungsweise wessen OP-Zentrum es ist. Das umgreift aber natürlich überhaupt nicht die Belegärzte, weil da gibt es, das ist ja eine separate Struktur dann, dieses Krankenhaus als solches, sodass das damit eigentlich gar nicht umfasst ist. Und ja, dieser Vorschlag hat zahlreiche heftige Reaktionen gebracht, so von ja ganz gut bis völlige Katastrophe, wie kann man nur. Also es ist am Ende sitzt man mit seinem Anästhesisten, schaut sich in die Augen und sagt, komm, wie machen wir es denn jetzt? Ne?
Ja, da wird vielleicht am Fachärztetag auch ein bisschen was zu diskutieren sein, nicht? Mitte März ist das dann ja soweit. Und welche Rolle spielen dann die Kliniken da bei der Aufteilung der Honorare? Das ist ja nochmal ein anderer Player, Sie haben es ja auch eben erwähnt.
Die Kliniken haben ja auch Kosten, nicht? Die stellen den OP, die stellen das Personal. Die müssen natürlich einen Teil dieser DRG mit vereinnahmen, ist ja ganz klar. Ist ja auch deren Recht und im Grunde der Ersatz für deren echte DRG, die sie dann ja vorher abrechnen konnten. Nicht? Mhm. Das ist ja, der kann natürlich, wenn man sich jetzt die orthopäischen DRGs anguckt, natürlich niemals in die Nähe dieser da alten DRGs in der stationären Versorgung kommen. Gut, die gibt es ja immer noch, aber die Kliniken tun natürlich jetzt gut, weiterhin stationäre, echt stationäre Fälle anzulocken. Und jetzt können sie sich natürlich auf keinen Fall jetzt nur auf Hybrid-DRGs besinnen, aber ich denke, die meisten Belegkliniken werden sie nutzen und versuchen, da irgendwie wirtschaftlich auch mitzuarbeiten, durch Reduktion von Kosten, ne, im Wesentlichen. Ja. Leider haben die Kliniken jetzt nicht mehr das, was in dem Entwurf der Hybrid-DRG angedacht war, bekommen. Nämlich, dass wenn ein Patient einen Tag übernachtet, war überlegt worden, dort eine Art Übernachtungspauschale, Pflegesatzzuschlag oder so etwas zu zahlen. Das ist gestrichen worden, auch im Rahmen der Endversion, was im Grunde die Hybrid-DRG-Erbringung ja rein ambulant macht, mehr oder weniger.
Dann kommen wir vielleicht zum Ende nochmal zu zwei, drei Details. Gerade bei den Orthopäden ist es ja so, dass die Sach- und Materialkosten ihnen schon auch wehtun, wenn sie in die Hybrid-DRG inkludiert sind. Und das ist ja so vorgesehen. Bei Operationen, die auch nach EBM abgerechnet werden können, wenn es denn so ist, das ist ja strittig, hatten Sie eben gesagt, würden Sie dann bei einem hohen Sachkostenanteil immer über EBM abrechnen?
Tja, wenn ich es darf, würde ich es tun. Das ist aber unklar, ob ich jede Hybrid-DRG statt Hybrid-DRG als EBM abrechnen darf. Im EBM darf ich mir die Implantatkosten erstatten lassen von der KV. Das kann ich in der Hybrid-DRG nicht. Und es gibt dann einige, witzigerweise auch die Hauptoperation, die sozusagen Namensgeber ist, nämlich Versteifung, also Arthrodesen ist ja als Überschrift. Diese Arthrodese am Grundgelenk ist völlig desaströs. Die kann man überhaupt nicht erbringen. Da kostet so ein Implantat alleine 400 Euro. Und wie sollen dann von 500 Euro Operateur, Anästhesist und Krankenhaus satt werden? Das ist einfach nicht möglich.
Steht das denn irgendwo explizit, dass es nicht erlaubt ist? Also, oder ist es einfach nicht mehr erwähnt, genannt, dass es erlaubt ist?
Man ist einfach nur nicht mehr erwähnt, dass es erlaubt ist. Aber es wird, ich könnte Ihnen die Passus mal zeigen. Das geht jetzt, glaube ich, hier zu weit. Aber es gibt tatsächlich Deutungen, die sagen, nein, es ist definitiv nicht erlaubt, parallel abzurechnen. Aber wie gesagt, KBV hat eine andere Meinung und das ist ja nun auch nicht ganz unwichtiger Player. Also von daher, es ist unstrittig.
Das Argument der Kassen ist ja, dass wenn diese Kosten für die Implantate mit inkludiert sind, dass sie dann ein Interesse haben als Operateure oder als Krankenhaus, dann möglichst günstig einzukaufen und das würde die Preise nach unten drücken. Da ist natürlich dann immer so ein Graubereich, reicht's oder reicht's nicht am Ende? Kriegt man das hin? Lässt sich das tatsächlich billiger herstellen? Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, ich schätze es so ein, dass das ist im Grunde eine Katastrophe ist. Deshalb, weil die Versorgungsqualität einfach auf der Strecke bleiben könnte. Nicht? Wenn man weiß, man ist in einem limitierten Betrag für das Implantat verantwortlich, was wird man tun? Man wird ein geringer, teures Implantat verwenden. Vielleicht nimmt man statt einer Platte zwei Schrauben. Ja, das ist etwas, was durchaus gemacht wird. Persönlich mag es nicht, jetzt für diese versteifende Operation beim großen Grundgelenk zum Beispiel. Aber das spart viel Geld. Das spart mindestens die Hälfte der Materialkosten. Wird die Versorgung dadurch besser des Patienten? Nein, die wird schlechter. Man kann nicht mehr frei entscheiden und sagen, okay, ich glaube, dieses Implantat ist das Bessere. Und man wird gucken, oh Gott, was kostet das? Vielleicht nehme ich auch mal die alte Schraube aus dem Schrank, die doch da noch liegt. Die hat ja nur viel weniger gekostet früher. Also das ist eine Katastrophe. Ne? Wir haben letzte Woche von einer orthopäischen Großfirma organisiertes Treffen, wir sprachen kurz darüber, besucht und da ging es auch um Hybrid-DRG und die überlegen sich schon, wie sie sozusagen auf Qualität von vor 30 Jahren zurückgreifen und dadurch Billigimplantate irgendwie anbieten. Da geht natürlich völlig in die falsche Richtung. Nicht? Man darf doch in eine Pauschalvergütung auf keinen Fall die Implantatkosten mit reinnehmen. Das führt zu einfach einer viel schlechteren Versorgung.
Das wird sich zeigen, aber es spricht viel dafür, nicht? Das ist wohl tatsächlich so. Dann kommen wir jetzt vielleicht zur letzten Frage. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf den zu erweiternden Leistungskatalog werfen, vielleicht diese 65 Hybrid-DRG, welche OP-Indikationen sehen Sie denn da auf sich zukommen, die Sie sich auch gerne in diesem Hybrid-DRG-Katalog wünschen und welche fehlen noch? Ich meine, es ist ja noch nicht unterschrieben, diese 65, kann ja auch noch was anderes kommen. Haben Sie bestimmte Wünsche? In welche Richtung sind da die Orthopäden unterwegs, was da noch dazukommen müsste?
Ja, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich nochmal diesen Katalog angeschaut und es ist tatsächlich so einiges, was durchaus ambulant geht, sind natürlich Arthroskopien an einfache, simple Arthroskopien, Gelenkspiegelungen, Meniskusoperationen oder auch mal eine einfache Schulterarthroskopie. Sowas wird dann mit umfasst sein, also mit drin sein. Wir wissen natürlich nicht, zu welcher Hausnummer, ob das lohnend sein wird oder nicht. Sind aber auch durchaus ja zum Beispiel Rotatorenmanschettennähte drin. Das sind so recht komplexe Schulteroperationen, die auch sehr wehtun. Also wenn man das dann ambulant erbringen müsste, sollte, ja, ist, finde ich, auch ein bisschen kritisch für den Patienten, ehrlich gesagt. Da lobt man sich doch auch mal die stationäre Versorgung dann in dem Moment, weil einfach die Schmerztherapie häufig besser ist und einfach engmaschiger gewährleistet werden kann, auch in der Nacht und so weiter. Mhm. Und von daher, ja, es gibt auch an der Wirbelsäule irgendeine konservative Hybrid-DRG, die für mich persönlich, weil ich auch konservative Behandlungen am Rücken mache, durchaus auch interessant sein kann. Es wird Hybrid-DRGs geben im Bereich der invasiven Diagnostik, innere Kardiologie, Gastroenterologie, gefäßchirurgische oder kardiologische invasive Eingriffe. Also da ist ein bunter Reigen, ne, der da möglicherweise auf uns zukommt. Aber ich sage wirklich möglicherweise, weil ich es noch nicht so glaube, in Anbetracht der Tatsache, wie schwer wir uns tun mit den ersten 12 Hybrid-DRGs.
Kommt da die nächste ambulante spezialfachärztliche Versorgung auf uns zu, wo dann ganz, ganz langsam das Ganze nur wächst und am Ende eigentlich keine große Rolle für die Versorgung spielt? Was glauben Sie?
Nein, ich glaube, dass die Hybrid-DRGs schon eine große Rolle für die Versorgung spielen werden, wenn sie die Legislaturperiode überstehen und in dieser Zeit auch tatsächlich mit Leben gefüllt werden und wirklich auch so ausgestattet werden, dass diese ganzen Ungewissheiten, über die wir heute gesprochen haben, auch irgendwo ausgeräumt werden. Dann gebe ich den Hybrid-DRGs durchaus eine Chance. Und ich glaube, dass sie auch tatsächlich das Potenzial zur Ambulantisierung haben. Aber es muss klar geregelt sein und es müssen Implantatkosten raus und das muss irgendwie eine klare und vor allem eine attraktive Option sein, sonst wird keiner ambulantisieren. Und ich habe mir erzählen lassen, dass in vielen europäischen Ländern eben dieser Zugang zu so einer Art Hybrid-DRG durchaus schon gemacht wurde. Aber da wurde es immer so gemacht, dass dann auch entsprechend eine deutlich lukrativere, für alle Player lukrativere Versorgung dann oder Bezahlung dann eben zu einem Motivationsschub geführt hat, sodass man darüber dann ambulantisiert hat. Aber keiner wird ambulantisieren, wenn er weiß, dass er halt drauf zahlt. Nicht? Dann hat man das gleiche Problem wie vorher auch und dann ist nichts gewonnen. Also diesen Sprung muss die Politik noch machen und dann hat die Hybrid-DRG tatsächlich irgendwo auch eine Chance.
Aber gut, da bleibt noch einiges abzuwarten. Herr Dr. Van Ree, vielen Dank dafür, dass Sie uns auf den Stand gebracht haben in Sachen Ambulantisierung und Hybrid-DRG und auch dafür, dass Sie den Standpunkt der Belegärzte sehr schön klar gemacht haben. Das Thema werden wir natürlich weiter verfolgen. Sie sicher auch. Vielleicht ergibt sich ja mal wieder die Gelegenheit zum Gespräch. Alles Gute für Sie.
Ja, wünsche ich Ihnen auch, Herr Griff. Wiederhören.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.